Moin. Schön wieder da zu sein. Ist eine Weile her, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, moin. Dass ich Jakob bin, habt ihr gerade schon gehört. Manchmal mache ich was mit Webseiten. Ich habe auch eine Webseite und es gibt auch Slides im Internet. Wenn ihr meine Gespräche konfigurieren wollt, könnt ihr sowas machen. Dann rede ich lauter oder sowas. Dann rede ich langsamer. Nicht? Wenn ihr beides sehr viel macht, wird das ein sehr anstrengender Vortrag für uns alle. Genau. Ihr kennt das. Oder vielleicht, also eine Sache, die passiert ist, wir machen vielleicht Software und dann sind Dinge komplex. Und zwar sind manche Sachen komplex in dem Problem, das wir vielleicht mit der Software lösen wollen. Dann sind Sachen komplex, weil wir so Browser haben und in Browsern Dinge komplex sind. Und dann haben wir eine grafische Oberfläche und da sind auch Sachen komplex drin. Das ist ganz schön viel Komplexität. Und Komplexität, also mir geht das so, das ist immer auch ganz schön verlockend, weil dann kann man sich richtig was denken. Also, oh, dann geht alles passiert, es ist sehr schwierig, Sachen zu ordnen und in vernünftige Bahnen zu bekommen. Und in meinen Augen ist viel von Softwareentwicklung, also irgendwie auch Managen von Komplexität. Aber angenehm statt Komplexität kann auch sein, statt die Komplexität vor allem zu haben, lieber eine gute Lösung zu bauen vielleicht oder eine UI zu haben, die okay schnell läuft oder vielleicht sogar, das wäre so das, was ich am liebsten habe, Software, die Leute gerne benutzen, die Leuten hilft irgendwie was zu tun, was sie als Problem haben. Das ist eigentlich schöner als Komplexität, zumindest vom Software-Ding her. Genau, und dann gibt es im Talk-Thema und so ja dieses Wort UX, das ist ja kurz für User Experience. Die englische Wikipedia definiert das grob so, also das sind alle Erfahrungen, die so Nutzende haben, wenn sie irgendwie mit einem Produkt oder einem System oder einem Service interagieren. Neben der Wikipedia definiert auch die ISO sowas und sagt da, oh, das sind nicht nur die Erfahrungen, das sind auch die Wahrnehmungen und die Responses, also die Äußerungen, die so ein System gegenüber den Nutzenden macht oder die Nutzenden nur erwarten. Also vielleicht kennt ihr das, ihr wollt telefonieren und habt so ein altes Telefon, das so einen Signalton hat und der kommt nicht, aber ihr erwartet, dass der kommt. Das Telefon ist vielleicht nicht angeschlossen oder so und das ist dann eine Erwartung, die verletzt wird und das ist auch Erfahrung sozusagen. Insgesamt ist das ein ganz schön großer, wurstiger Themenkomplex. Wir brechen die ein bisschen runter vielleicht. Und zwar möchte ich gerne vor allem auf zwei Aspekte eingehen, die auch Google vorantreibt, nämlich das ist einmal das Rail Performance Modell und einmal die Core Web Vitals. Das sind einfach nur zwei Sachen, die auch mit User Experience zu tun haben, die wir uns vielleicht gerne angucken können. Wir gucken uns ganz vieles nicht an. Wir gucken uns nicht an, was man gezielt machen kann, um Webseiten insgesamt barriereärmer zu machen. Wir gucken uns auch nicht vorrangig an, was getan werden kann, um Webseiten mit weniger Bewegung zu haben oder um besonders Bedürfnis nach starkem oder niedrigem Kontrast irgendwie zu realisieren. Kurz, wir gucken uns ganz schön viel nicht an. Ich habe einen Hot Take mitgebracht. Ich denke, gute UX passiert nicht einfach so. Wie bei Software im Allgemeinen, das reicht nicht einfach hinzugehen und auf Gutes zu hoffen. Alle bauen was mit einer großen Hoffnung, dass das schon irgendwie wird. Und mein Eindruck ist, das reicht nicht, sondern mein Eindruck ist, gute Software hat Methode. Und die kann zum Beispiel sein, Dinge kontinuierlich zu messen und dann die Dinge, die nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht, zu verbessern. Und ich glaube oder wünsche mir häufig, dass das einhergeht mit einer Kultur in einem Team. Also ich glaube, die Menge Leute, die Software baut, das macht man vielleicht nicht alleine, sondern mit Leuten zusammen. Wenn man in der Menge, die das macht, gemeinsam sich einig ist, dass das wichtig ist, dann geht das für mein Dafürhalten deutlich einfacher. Dann ist das sowas, was vielleicht automatischer passiert. Ja, das ist der Hot Take. Ich trinke kurz einen Schluck. Okay. Gut. Eine Sache, die irgendwie für das Rail-Performance-Modell wichtig wird, ist so die Sache mit den Response-Times. Also Sachen dauern eine Zeit und das ist wichtig für uns Menschen. Nicht nur für Software. Software wartet auf Software, sondern auch Menschen warten auf Dinge, Menschen warten auch auf Software. Und 1968 hat der Robert B. Miller von der International Business Machines Corporation mal ein Paper gemacht mit dem Titel Response Time in Man-Computer Conversational Transactions. Und der hat sich da unterschiedliche Sachen angeguckt, wie so Response-Zeiten sein könnten. Das ganze Paper hat insgesamt viel Inhalt. Also der redet da darüber, dass Leute Activity Clumping machen. Also die Menschen fassen unterschiedliche Arbeiten zusammen gedanklich und betrachten das als einen Komplex. Sowas wie, ich räume die Küche auf und dazu gehört für mich, vielleicht einen Geschirrspüler auszuräumen und noch was anderes wegzuräumen und dann was so, ne? Und da dran hängt das Konzept von Psychological Closure. Also irgendwie ein Prozess kann fertig werden oder kann noch nicht beendet sein und dann ist er für mich unfertig und ich muss irgendwie nochmal nachhaken oder bin so ein bisschen noch in der Schwebe und es ist noch nicht fertig. Und er beobachtet oder behauptet zumindest, es gibt so bei den Verzögerungen, da gibt es so diskrete Veränderungen. Es gibt so Sachen, die müssen schnell passieren oder passieren schnell und da gibt es einen Empfindungszeitraum, in dem Leute das als schnell empfinden. Und dann gibt es danach so ein weiteres Plateau, wo es nicht mehr so ganz schnell ist vielleicht. Als Beispiel vielleicht, wenn ich was mit der Post versende, dann weiß ich, das dauert jetzt eine Weile und es ist mir relativ egal, in welcher Stunde das genau bei jemandem ankommt. Also ich habe einen Erwartungshorizont, das kommt die nächsten Tage irgendwie vielleicht irgendwo an, so ein Brief, aber die genaue Stunde ist mir egal. Und wenn ich eine Website öffne, ist mir vielleicht auch wichtig so, oh, die sollte jetzt gleich da sein, aber das wird erst verletzt, wenn sie nicht, also die genaue Millisekunde ist mir vielleicht egal, aber die Stunde ist mir dann schon sehr wichtig. So. Genau. Beispiele dafür sind zum Beispiel der Signalton am Telefon, den hatten wir schon. Jemand hebt bei so einem alten Gerät den Hörer und wartet und irgendwann wird das Warten komisch und das irritiert dann Leute. Die nebenläufigen Prozesse hatten wir auch schon. Und was das dritte Ding mit den Emojis ist, was er als Beispiel vorschlägt, um sowas zu ermitteln, ist, ihr könnt ja mal ein Buch lesen, das euch gefällt und dann blättert ihr aber nicht selber um, sondern habt eine Person, die euch dabei hilft. Und die hilft so, dass sie unterschiedlich lange wartet mit dem Umblättern, wenn ihr sagt umblättern. Und dann kann man sehr gut selber ermitteln, wo so die Frustrationsschwelle ist, wo das mit dem Umblättern echt nervt. Ne? Also ihr seid so, oh, ich möchte jetzt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und dann zählt dieser Mensch erstmal bis 10. Und das, oh ja, das sind so Beispiele. Und eine Behauptung, mit der dieser Mensch daraus geht, ist diese Reaktionszeiten von Leuten, was sie so erwarten, die hätten sich relativ wenig verändert in den letzten Jahren. Und darauf aufbauend gab es 1993 von dem Jakob Nielsen von der Nielsen-Norman Group das Buch Usability Engineering. Da hat er diese Dinge und weitere nochmal zusammengefasst und vor allem drei wichtige Zeiten extrahiert oder als Empfehlungen rausgegeben. Das erste ist 0,1 Sekunden oder 100 Millisekunden. Wenn was in der Zeit passiert, nehmen Leute das als sofort wahr. Beispiel vielleicht, ihr habt so ein Drehding am Herd und ein digitales 7-Segment-Display und das zeigt die Stufe an. Wenn das innerhalb von 100 Millisekunden passiert, haben Leute das Gefühl, sie machen diese Zahl. Oder wenn ihr was am Rechner tippt und das passiert innerhalb von diesen 100 Millisekunden, dann haben Leute das Gefühl, sie tippen das. Danach wird es eher so ein, oh, ich habe jetzt was gedrückt und der Rechner hat jetzt den Auftrag bekommen, ein Zeichen anzuzeigen oder so. Genau. Das nächste Ding ist die eine Sekunde. Innerhalb von einer Sekunde ist es das Typische für Menschen, einen ununterbrochenen Gedankenfluss zu haben. Also so ein Gedanke ist da und dann wartet man. Vielleicht hat man irgendwie gerade eine Form abgeschickt in der Website und gesagt, hahaha, das ist eine sehr gute Headline, die veröffentliche ich jetzt. Eine Sekunde ist so das Typische, wo Leute sagen, ist auch sehr gut. Das ist der nächste Abschnitt, das funktioniert. Und dann gibt es 10 Sekunden und 10 Sekunden ist, was typischerweise die meisten Menschen so für ihre Aufmerksamkeitsspanne gut finden. Wenn das länger als 10 Sekunden dauert, irgendwas zu machen und man weiß nicht, was dann passiert, dann werden die Leute ungeduldig und fangen mit den Gedanken an, woanders hinzugehen und dann wird es frustrierend. Und das seien so typische Grenzen, sagt dieses Buch, die es gibt und die man vielleicht im Hinterkopf behalten möchte. Und die wurden so etabliert und sind tatsächlich Grenzen, die viel verwendet werden, anscheinend. Unter anderem werden die auch benutzt, um dieses Rail-Performance-Modell zu informieren. Das sieht grob so aus, wenn man auf diese Website geht, webdev.rail, die hat Google dahin gehängt, kriegt man auch so eine Grafik. Das Rail steht kurz für Response, Animation, Idle und Load. Die Idee ist, alle Zeiten, die so auf einer Website passieren, grob in diese vier Kategorien zu sortieren und für diese Kategorien sich Gedanken zu machen, was da so ein zeitliches Budget sein könnte. Beim Durchgehen dieser Kategorien fangen wir nicht von vorne an, sondern lass uns mal lieber mit der Idle-Zeit anfangen. Idle-Zeit ist gut, die wollen wir möglichst maximieren. Wenn die Website nichts zu tun hat oder Leute nichts damit zu tun haben wollen, haben wir mit JavaScript in der Website oder so alle Zeit der Welt, um alles auszurechnen, was wir wollen. Wir wollen das aber gerne, sagt dieses Performance-Budget, in 50 Millisekunden Blöcken machen. Kommen wir gleich drauf, warum. Es hängt damit zusammen, eine Unterbrechbarkeit irgendwie zu etablieren. Also die Idee ist, die Idle-Zeit, die Zeit, die wir keine besondere Arbeit entgegennehmen müssen oder so, die soll in der Software maximiert werden. Und die Response-Zeit, also das Reagieren darauf, dass jemand zum Beispiel eine Taste drückt oder so, die sollte in diesem 100 Millisekunden Budget liegen. Leute sollten das Gefühl haben, dass die Website sofort reagiert, wenn sie, was weiß ich, ein Touch-Event machen oder so auf ihrem Telefon oder klicken oder so. Das sollte innerhalb von diesen 100 Millisekunden passieren. Und das ist tatsächlich die Stelle, wo diese 50 Millisekunden Idle-Task reinkommen. Wenn wir so ein 100 Millisekunden Fenster haben und wir wissen nicht, ob wir auf unserer Website vielleicht im Hintergrund irgendwas noch machen, jemand hat was in Auftrag gegeben, dann sind vielleicht schon 50 Millisekunden vorbei, bis wir überhaupt an der Stelle sind, darauf reagieren zu können, dass jemand was möchte von der Website. Und das heißt, von unserem Budget von den 100 Millisekunden sind nur noch 50 übrig. Das ist quasi das Budget, was sich dann daraus ergibt, was wir vielleicht in so einem größeren Budgetrahmen an Zeit hätten, um in der Software darauf zu reagieren, dass jemand was möchte, wenn wir möchten, dass die Leute so eine Website als ruckelfrei empfinden können. Genau. Dann gibt es noch die Sache mit Animationen. Manchmal werden ja Sachen animiert und da wird es richtig hektisch. Wir haben auch wieder nur diese 100 Millisekunden Zeit, aber manche Leute haben Geräte, die 60 Frames pro Sekunde anzeigen. Dann können wir uns überlegen, 100 Millisekunden in 60 Frames pro Second, dann kommen wir raus, dass wir grob 16 Millisekunden Zeit pro Frame haben, wenn wir tatsächlich was in Software machen müssen. Häufig bei so Browsern ist, 6 Millisekunden frisst das Rendering vom Browser selber auf. Das heißt, wir haben höchstens noch 10 Millisekunden, so JavaScript-mäßig, wenn wir tatsächlich mal was in einer Animation machen müssten. Also schön, wenn wir es möglichst vermeiden können und es nicht tun. So, das ist quasi eine abgeleitete Sache daraus. Und dann fehlt uns noch das L, das Load. Wir erinnern uns, so diese eine Sekunde war so grob dieses Limit für den ununterbrochenen Gedankenfluss. Und 10 war, wo wirklich so die Aufmerksamkeitsspanne sehr strapaziert ist und Leute eigentlich gedanklich schon woanders sind oder frustriert, wenn das länger dauert. Und die Empfehlungen von diesem Performance-Budget sind zu sagen, versuch doch mal die Seite in unter 5 Sekunden, höchstens 5 Sekunden zu laden. Und wenn jemand woanders hingeht, versuch das mal in 2 Sekunden zu machen. Das ist so grob die Idee bei dem Budget. Genau. Und damit kommt einhergehend den Fokus auf die Nutzenden zu packen. Es ist cool zu sagen, so wie das Budget, so was können wir an Zeit in der Software ausgeben, sollte davon abhängen, was machen die Leute mit der Software. Und es ist auch hilfreich zu sagen, wie ist denn die Performance auf den Geräten der Nutzenden. Ne? Als Person, die Software entwickelt, geht mir das häufig so, ich kriege häufig einen neuen Laptop in die Hand gedrückt und sitze direkt neben dem Server, alles ist sehr schnell und gut. Aber vielleicht ist die Situation, dass alle Leute, die die Seite dann benutzen, die ganze Zeit mit alten Handys in Tunneln in Brandenburg unterwegs sind, wo sie kein gutes WLAN haben und die nehmen vielleicht die Seite ganz anders wahr als ich. Und wenn man also dann die Website gut machen will für Leute, die man persönlich gar nicht kennt, dann ist es vielleicht auch wichtig, irgendwie in Erfahrung zu bringen, so wie geht es eigentlich anderen Leuten mit der Software, die man baut. Sonst kommt man da ja gar nicht ran, so an die User Experience. Gut, gut, gut. Also das ist die Idee beim Rail-Modell, zu sagen, wir machen uns ein Budget an Performance, das können wir ausgeben für Dinge und solange wir innerhalb dieses Budgets liegen, bleiben manche Sachen gegeben. Ne? Also wir kriegen ruckelfreie Animationen oder Leute müssen nicht frustriert sein oder mit der Aufmerksamkeit abschweifen, weil Dinge in dem Zeitrahmen passieren, den sie gut können. Das ist quasi die Idee dahinter. So, nächstes Ding. Lass mal über Telefone reden. Ich rede die ganze Zeit über Telefone, ist mein Eindruck. Das ist ein Bild von einem Telefon, das habe ich auf Wikipedia gefunden. Das ist ein sehr altes, das hat noch dieses Rad, was man so benutzen kann. Sehr spannende Sache, dieses Rad. Kann man sich auch auf Wikipedia angucken. Irgendwann, circa 1960, ist es bei Bell Labs passiert. Ein Mensch mit dem Nachnamen Deininger hat festgestellt, vielleicht wollen wir studieren oder rauskriegen, wenn man nicht das Drehding macht, sondern Buttons hat, wie ist das dann für Menschen? Was heißt das? Wie könnte das sein? Und die haben darüber eine größere Studie gemacht, weil sie noch nicht wussten, wie die Sache mit den Buttons geht. Mittlerweile wissen wir alle so, dass Buttons funktionieren. Wir kennen das von allen möglichen Geräten so, aber da wusste man das nicht und das war nicht von vornherein klar, wie die Buttons auf dem Telefon verteilt sein sollten. Und was sie also gemacht haben ist, sie haben sich unterschiedliche Prototypen gebaut und die Leuten gegeben. Und sie haben mehrere Gruppen gemacht. Hier Gruppe 1 hatte zum Beispiel diese drei Prototypen. Das erste ist eine 3x3 plus 1 Matrix, wie wir sie häufig kennen. Die 1 ist hier unten links. Da haben wir so ein Kreuz oder Plus und so eine Mischung aus einer Wählscheibe, die unten offen ist und einem Tacho, I guess. Haben sie sich gedacht, vielleicht ist das, wie Leute Telefone richtig gerne hätten. Oder vielleicht hätten Leute Telefone lieber so, in Reihen oder diagonal oder als Tacho, weil Tachos kennen wir schon. Tachos müssen, die Hand ist ein Halbrund, warum? So, ne? Das könnte richtig Sinn machen. Oder möglichst viele Buttons in die Mitte. Oder so eine Art Pac-Man. Also da hat man einige Sachen ausprobiert. Wir haben noch drei. Die 3x3 plus 1 Matrix. Nochmal, aber mit der 1 an einer anderen Stelle. Das als Spalten oder als Kreis. Oder 2,5 rein. Ein Kreis mit der 0 in der Mitte. Also diese Öffnung wird auch immer mal unterschiedlich so, vielleicht ist die Öffnung woanders doch besser. Und dann gab es gegen Ende nochmal so 2 von den Favorite-Entwürfen und einen dritten. Das hat man ausprobiert und Leuten alles gegeben an Buttons, also mit ein paar Einschränkungen, weil in dem Paper sagen sie selbst so, alle Sachen ausprobieren wäre ganz schön viel, das können wir nicht. Und dann haben sie noch gesagt, was ist, wenn wir auch noch mit der Buttongröße und dem Abstand der Buttons untereinander rumspielen. Und was sie gemacht haben, war, bei all diesen Dingen haben sie gemessen, wie lange brauchen Leute, um Zahlen einzugeben, wie häufig schaffen die das korrekt, wofür stimmen Leute ab, wenn wir die fragen, was fällt Leuten ein. Bei den Buttons im Speziellen hat man rausgekriegt, solange man das nicht übertreibt, ne? So Buttons richtig weit auseinander oder zu groß, zu klein, ist alles gut. Genau, das hat man gemacht. Und dann hat man also einen Datensatz gehabt und konnte klar sagen, so dieses 3x3 plus 1 Ding, das ist deutlich besser als die anderen Ideen, die wir hatten. Genau, das ist so ein Resultat, mit dem sie da rausgegangen sind. Und da ist auch die Datenerhebung quasi zentral, um rauszukriegen, wie geht es den Leuten damit, mit dem Interface, mit der Experience, die sie dann bekommen. So, und von da können wir zu den Web Vitals gehen. Die haben auch wieder eine Website und da geht es darum, auch Sachen zu messen, um rauszukriegen, wie es Leuten hoffentlich oder vielleicht mit einer Website geht und was vielleicht verbessert werden könnte. Und im Zusammenhang von diesen Web Vitals wird ein Unterschied gemacht zwischen sogenannten Labordaten und Felddaten. Labordaten sind das, was wir als Softwareentwickelnde selber messen können. Ne, wir haben selber irgendwie ein Gerät, das ist dicht beim Server, das hat reproduzierbare Eigenschaften. Wir wissen genau, was das für eine Bildschirmgröße hat, was das für RAM hat und so. Und wir haben Felddaten. Das sind unsere Nutzer, von denen wir nicht wissen, wo die sind, was für Geräte die haben, wie deren Internet ist. Vielleicht haben die ganz komische Displays und deren Messungen sind all over the place. Die haben keine Reproduzierbarkeit oder deutlich weniger. Und deshalb gucken wir uns das 75. Perzentil an. Also wir gucken uns an, wenn wir alle Messungen, die wir von Endnutzenden machen, so aufsteigend sortieren oder so, wo kommen drei Viertel von denen runter? Zum Beispiel, wenn wir messen, wie lange brauchen die für was, dann sagt das aus, drei Viertel der Leute schaffen das unter dieser Zeit oder bis zu dieser Zeit, der Rest braucht länger. Das ist einfach der Mechanismus, der bei den Web Vitals verwendet wird, um rauszukriegen, was ist eine Zahl für die ganzen Messungen, die anfallen. So, ne? Gut. Und die Web Vitals sind drei Signale, drei wesentliche. Bevor wir dazu kommen, noch einmal, wer erhofft sich eigentlich was davon? Also für Nutzer ist das cool oder kann das cool sein, sowas zu messen, denn wir sind dann in der Lage rauszufinden, wie geht es denen eigentlich mit der Software, die wir bauen. Ne? Wir können dann sagen, oh, an der Stelle ist die Website vielleicht verbesserungswürdig, das machen wir besser und dann haben Nutzer vielleicht bessere Software. Für Entwickler kann das gut sein oder für Entwickelnde, denn wir wissen dann, wo können wir unsere Software verbessern? Wenn wir das mögen, Software zu bauen, die Leute gerne benutzen, ist das gar nicht schlecht. Und für Google, die machen da ja auch mit, ist das aus einer ganz drolligen Perspektive interessant. Das ist also interessant, Webseiten zu empfehlen, wenn Leute nach Webseiten suchen, die Leute gern benutzen. Denn dann denken die, oh, das ist eine ziemlich gute Suchmaschine, die gibt mir nur Seiten, die ich gern benutze. Das ist so ein bisschen in meinen Augen, warum Google das macht, also um besser Webseiten empfehlen zu können. Denn diese Metriken werden von Google auch erhoben, so bei Android-Geräten und bei Chrome, wenn man sich mit dem Google-Account einloggt und so. Und die fließen in das Ranking ein. Das heißt, wenn wir eine Website bauen und wir haben zum Beispiel einen Shop im Internet, dann sind wir in Konkurrenz zu anderen Shops, die vielleicht weniger ruckeln. Genau, das ist so das Setup. Ich hatte schon gesagt, es gibt drei Signale. Das erste, das gemessen wird, ist der Largest Contentful Paint. Das ist die Zeit, die es dauert, beim Laden einer Seite das größte Element, das gezeichnet wird, aufzumalen, fertig zu malen. Ne? Auf manchen Seiten gibt es ja irgendwie ein großes Bild oder ein Video oder Text. Text kann ja auch komische Schriftarten haben, die vielleicht lange dauert. Das ist die Zeit. Und da wird gesagt, das ist gut, wenn es für drei Viertel der Leute unter 2,5 Sekunden nur dauert. Und es ist okayisch, aber könnte verbessert werden, wenn es bis zu 4 Sekunden dauert. Und es ist nicht so gut, wenn es länger dauert. So, das ist quasi der Serviervorschlag und ist eine Art, das einzukategorisieren, was man macht. Eine andere Art ist zu gucken, vielleicht, oh, was ist das Beste, was wir machen können für Leute? Oder eine andere wäre zu sagen, sind wir denn okay gut im Vergleich zur Konkurrenz? Ne? Sowas könnte man sich auch fragen. Aber das ist quasi die vorgeschlagene Art und Weise, dem Problem zu begegnen. Genau. Und das sind die Punkte nochmal, falls ich sie vergessen habe. Die nächste Metrik ist der First Input Delay. Also die Frage, wenn jemand auf der Website was klickt oder was tippt oder was macht, wie lange dauert das, bis dann die Website reagiert hat? Und das ist schon, also wir sehen schon hier, diese Messungen sind auch sehr unabhängig voneinander. Ne? Es kann sein, jemand lädt eine Website, macht einen Monat lang nichts damit und lässt den Tab offen und kommt dann und sagt, haha, jetzt drücke ich einen Button. Und dann muss das schnell passieren, damit es gut ist. So in den 100 Millisekunden, weil dann ruckelt es ja nicht, oder in den 300 Millisekunden, um noch okayisch zu sein. Oder es kann auch das gegenteilige Szenario, die Seite lädt gerade noch und ist vielleicht so knapp übers Laden drüber und dann klicken die Leute schon wild und vielleicht ist der Browser sonst noch damit beschäftigt, alles Mögliche zu laden, was man so laden kann im Internet. Und das dauert dann vielleicht. Also beide Szenarien oder beide Extremfälle sind wichtig mitzudenken. Ne? JavaScript ist beliebt an der Stelle auch ein bisschen Zeit mit JavaScript zu verbringen. Ist wichtig auch sich zu überlegen, so, wenn Leute langsame Verbindungen haben, dann kann das nochmal schmerzhafter sein. Wenn wir eine Webseite so bauen, dass irgendwie alles Mögliche erst geladen werden muss, damit Leute was mit der Website anfangen können oder überhaupt erst anfangen können, was anzufangen, dann ist der First Input Delay wahrscheinlich hoch. Genau, und der Hintergrund ist zu sagen, Verzögerungen stören Leute. Vielleicht ist das cool, wenn wir Webseiten so bauen, dass wir Leute weniger stören. Was für eine Anforderung an Werkzeug, ja. Das dritte Ding, das ist eigentlich das Schlimmste von diesen dreien, also zum Erklären auch, finde ich, das ist der kumulative Layout-Shift. Da geht es darum, Sachen auf Webseiten verschieben sich manchmal und manchmal verschieben sie sich, ohne dass wir das wollen. Also der Fall, dass ich das will, ist vielleicht, ich drücke einen Button, weil ich möchte, dass die Website was macht und dann ändert die sich. Das ist okay. Nerviger für mich ist, ich will nur in Ruhe was lesen und die Website beschließt, oh, was jetzt gut wäre, wäre richtig mal den Text durch die Gegend zu ziehen und ein paar Bilder noch auszuklappen oder so. Manchmal gibt es ja so Webseiten, die so nach und nach Bilder aufbauen und dann wird das alles länger, wie so ein Teleskopstock oder so ein Messband, das jemand ausfährt und dann ist es gar nicht so einfach mitzulesen, wenn sich das so wegschiebt von einem. Genau, dieser kumulative Layout-Shift misst also Verschiebung ohne Interaktion. Es gibt so ein Zeitfenster, nachdem jemand geklickt hat und da ist es okay, wenn Verschiebungen sind. Und Verschiebungen kriegen einzelne Scores und die passieren so, dass gesagt wird, es gibt ja einen Bereich einer Website, der sichtbar ist und innerhalb dieses Bereiches, wenn sich da was verschiebt, kriegt das erstmal so eine Score und diese Score hängt ab von zwei Dingen. Einmal wird die besonders groß, wenn die Fläche, die sich verschiebt, besonders groß ist, also der Anteil der Fläche, die verschoben wird, an der sichtbaren Fläche wird als Bruch genommen. Und das zweite Ding ist, um welche Strecke wird das denn verschoben? Und diese Strecke, um die das verschoben wird, kann man auch anteilig von der Bildschirmfläche nehmen. Dann hat man zwei Brüche und die können multipliziert werden. Das ist dann eine Zahl, die besonders groß wird, wenn eine von beiden oder sogar beide Sachen sehr groß sind. Und diese Zahlen werden aufsummiert über einen ganzen Zeitraum. Und der Zeitraum ist zu Ende, wenn jemand einen Browser schließt oder einen Tab wechselt oder einen Rechner neu startet. Also das ist ein längerer Zeitraum. Diese Messung wird also nochmal ganz zu einer anderen Zeit fertig, als die anderen beiden vielleicht fertig werden. Genau. Und das ist quasi eine Bewertung dafür, die optische Stabilität einer Website irgendwie messen zu wollen. Genau. An der Stelle rante ich ganz gerne über Karusselle. Es gibt ja diese Sache, dass man so ein Element vielleicht oben auf einer Website hat, wo so eine Reihe Bilder so weiter rauschen. Und die machen mir immer ein bisschen Schwierigkeiten. Also schnell, nicht immer, aber schnell. Denn häufig passiert das automatisch. Also ihr guckt so ein Bild an und dann schiebt sich automatisch ein weiteres rein vielleicht. Und das wird auch als Layout-Shift gezählt in diesem Fall, auch als Layout-Shift ohne Interaktion. Und der Hintergrund ist, mit diesem Schieben verletzen wir eigentlich die Annahmen von unseren Nutzenden. Denn wenn wir da ein Bild haben, das wichtig ist oder so, also nehmen wir mal an, das Karussell oben ist wichtig, dann gibt es immer Leute, die entweder schon fertig sind mit Gucken bei dem Bild oder die noch nicht fertig sind. Und die Leute, die noch nicht fertig sind, die nerven wir, wenn wir denen das Bild wegziehen und sagen, oh, ist jetzt ein anderes besser. Und die Leute, die schon fertig sind, die frustrieren wir, wenn wir denen nicht, wenn wir denen keine Möglichkeit geben, weiterzugehen. Richtig gut werden Karusselle, wenn die Bilder auch noch unterschiedliche Höhen haben und der ganze Content darunter auch so hoch und runter wackelt. Das hatte ich auch mal. Das war beim Lesen einigermaßen schmerzhaft. Meine Lieblingskarusselle sind eigentlich die, die sich nicht von selber bewegen und die nur so optionalen Bonus-Content haben. Sowas wie, hier ist ein Bild, vielleicht wollt ihr noch mehr Bilder entdecken. Denn die anderen Bilder können eigentlich nicht richtig wichtig sein. Sonst könnten sie einfach unter dem Karussell kommen, wo alle Leute vorbeikommen. Also, wenn das wichtige Bilder sind, warum packt man die dann nicht dahin, wo der Rest des Inhalts ist. Naja, egal. Das ist quasi der kurze Rant zu Karussellen. Ähnliche Verbrechen sind so Notifications, die so reingeschoben werden, vielleicht auch Sachen durch die Gegend schieben. Das kann richtig nervig sein, angenommen, ihr habt irgendwie eine Webseite mit einem Kaufen und einem Abbrechen-Button oder so und seid mit der Maus schon über dem einen und dann schiebt sich was rein und ihr drückt aus Versehen den anderen, weil die Website beschlossen hat, dass der andere Button jetzt unter die Maus gehört. Automatische Austauschen von Inhalten und so, das spielt alles mit da rein. Das sind quasi alles Sachen, wo die visuelle Stabilität einer Website verletzt wird. Genau. Die Web-Vitals-Seiten haben auch so eine ganze Sammlung an Patterns, so von wie können wir optisch Webseiten gestalten, um um sowas weniger zu verletzen. Die haben auch einen ganz interessanten Abschnitt zu Karussellen, falls jemand noch nicht genug Karusselle hat. So, aber was wir eigentlich tun sollten noch, ist, wir sollten noch mal übers Messen reden, denn irgendwie ist Messen ja gar nicht verkehrt vielleicht, würde ich behaupten. Und wie und was messen wir denn eigentlich und wie kann man das machen? So, es gibt einmal gibt's den Chrome UX Report, das sind einfach die Daten, die Google sammelt. Die gibt es in einem gewissen Zeitraum für alle offen zum Nachgucken im Internet. Das sind einfach die Felddaten, wie wir sie kriegen. Begrenzt, also Lab Data und so ist, wir können mit Tools wie Lighthouse oder unseren Entwicklungstools selber nachgucken. Aber das sind ja dann keine Felddaten, aber wir können zumindest gucken, so finden wir vielleicht ähnliche Probleme. Haben wir vielleicht Glück und das Problem ist so gravierend oder so, dass wir es sehen. Und das letzte Ding ist, wir können natürlich selber versuchen, Daten zu sammeln. Und da möchte ich über zwei Dinge reden, nämlich einmal über was für Daten müssen es eigentlich sein und wie ist das hier so mit Datensparsamkeit und sowas. Und das andere ist, wie kann man das technisch machen. Lass mal mit dem Technischen anfangen. Es gibt ein einfaches NPM-Paket, das heißt Web Vitals, das kann man installieren. Die allermeisten modernen Browser erlauben diese Messung einfach direkt. Also es gibt offene APIs, um sowas zu messen. Es gibt auch schon seit langem Navigator.sendbeacon. Damit könnt ihr in einer Website einfach sagen, lieber Browser, wenn es gerade passt, schick mal diese Daten zum Server. Und dann kann man das an seinem eigenen Backend sammeln. Und man kann das im Wesentlichen auch mit den Daten, die Google hat, vergleichen und gucken, ergeben die Sinn oder sind unsere Messungen ganz andere und ne, so dieses Ding. Und zur Datensparsamkeit, man kommt in meinen Augen mit enorm wenig davon. Für die Messung müssen wir nur wissen, so, es gibt einen Messwert, also irgendwie eine Zahl für CLS oder eine Zahl, die was gedauert hat zu rendern. Vielleicht wollen wir uns noch merken, so, welche Art von Seite war das? War das einfach unsere Landingpage oder war das jemand, der vielleicht im Warenkorb einer Seite war oder woanders? Ne, so zweite Information. Vielleicht möchte man noch grob wissen, war das ein Mobile-Gerät oder nicht? Und das ist sehr, sehr unabhängig von konkreten Leuten. Wir interessieren uns ja sowieso nur für die besten drei Viertel, nicht für mehr. Und die konkrete Zeit ist vielleicht auch egal, denn dadurch, dass wir viele Leute brauchen, ist es so, vielleicht reicht es zu wissen, dass die in derselben Woche waren sogar. Das geht also sehr personenunbezogen, personenunabhängig. Das finde ich ein gutes Feature, weil man Daten sammeln kann, um eine Website besser zu machen, ohne was über die konkreten Leute zu wissen, also wissen zu müssen. Und gleichzeitig lernt man was darüber, wie es Leuten mit der eigenen Software geht. Es lässt sich machen. Und mein Appell wäre, wenn wir können oder so, lass das mal ruhig mal messen. Lass mal ruhig mal Sachen messen und verbessern, weil wir vielleicht Software mögen und so. Das schon das. Cool. Ich weiß nicht, ob wir überzogen haben oder so, aber ich hätte auch Bock, über Dinge zu sprechen. Keine Ahnung, was sagst du?
Ja, also wir haben jetzt noch sehr viel Zeit für Q&A. Gibt's Fragen?
Keine.
Ein Kommentar,
Hannes,
hau raus. Was ich spannend finde, so aus User-Interface-Sicht, Taschenrechner haben ja eine gewisse Anordnung von den Tasten und Telefone haben genau die andere Richtung an Tasten. Also bei dem einen ist die 1 oben, bei dem anderen ist die 1 unten.
Ja. Warum? wenn wir zurückgehen zu dem schlimmen Paper mit den Tasten.
Es sind beide Optionen auf den Listen.
Es sind beide Optionen drauf und der Unterschied zwischen 1 unten links und 1 oben links ist tatsächlich, also er ist vorhanden, er ist aber klein und es wird in der Praxis beides gemacht. Und ich weiß auch nicht, warum wir beides machen. Ja, also, weil so ja, vielleicht gab es das schon. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir das Telefon wie den Taschenrechner machen. Nee. Also,
im Normalfall nicht.
Okay.
Also ich könnte mir vielleicht daran denken, dass in Bell Labs, die haben das ja für amerikanische Nummern gemacht. Und amerikanische Nummern in dem Zeitpunkt sind ja relativ klassisch, dass die sehr große Folgen von 0, 9 und sowas haben, dass sie deswegen so gemacht haben. Aber das ist nur eine Hypothese. Ich habe keine Ahnung, aber wenn man sich mal so amerikanische Telefonnummern anguckt, dann könnte es vielleicht ein Ticken besser sein.
Oh, spannend. Vielleicht
ist es bei Taschenrechner einfach dann egal gewesen.
Ah, cool. Das klingt.
Wurde eben auch nicht egal. Und deswegen hat man sich eben für das andere entschieden.
Das kann sein. Das weiß ich gar nicht. Das klingt nach einer Sache, die ich auch gerne wüsste.
Da hinten gab es auch eine Frage.
Was ist denn deine liebste Telefontastatur?
Oh, das ist richtig schwierig. Ich glaube, ich tendiere zu eins unten links, weil ich das vom Nummernblock gewohnt bin. Aber ich bin mir sehr sicher, dass EC-Automaten das andersrum machen.
Und was würdest du glauben, wie würde ein Handy aussehen, wenn wir eine andere
Telefontastatur haben? Oh, du meinst eine... Eine mit Tasten, so außen rum vielleicht. So.
Ja, der ideale Abstand irgendwie.
Ich weiß es nicht. Ja. Oh. Ich denke, das ist nicht selbst, also im Model drin, aber vielleicht könnte man dahergehen und sagen, oh, vielleicht ist Sound innerhalb von den 100 Millisekunden. Weiß ich tatsächlich nicht, was. Ja.
Also Sound möchte man ja auch ziemlich selten aber haben, also weil die meisten Nutzenden natürlich nicht in dem Kontext sind, in dem wir immer Sound abspielen können. Und muss sich der Nutzer schon sehr bewusst darüber sein, dass jetzt ein Sound abgespielt wird. Mhm.
Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, also dieses warum machen wir Sound? Und ne, also vielleicht ist es eine andere Sache, wenn jemand ein Video startet, oder wenn jemand eine Telefonkonferenz hat und darauf warten muss, dass jemand anders spricht. So.
Ja, dazu nochmal einmal, ich entwickle auch so Musikgeräte und da muss, wenn man das Gefühl haben möchte, dass man eben den Sound auch abspielt, dann ist die gewünschte Latenz sogar bei maximal 40 Millisekunden.
Also okay.
Man kann das auch ein bisschen stretchen, also mit den 100 Millisekunden ist man wahrscheinlich dann auch noch okay bedient, aber wenn man jetzt so einen Profimusiker oder so da drauf sitzt, dann ist es nochmal was anderes, die merken den Unterschied dann schon
deutlich. Ich glaube tatsächlich, das ist gefährliches Halbwissen, dass auch bei diesen 100 Millisekunden Leute, die schnell tippen oder das gewohnt sind, die merken dann auch, dass das ein bisschen hinterran ist, aber es stört noch nicht so doll vielleicht. Also das, vielleicht ist das schon auch ein bisschen soft so an den Rändern, wo das,
Wir messen, also wir haben jetzt hier 300 Metriken in Quantilen gemessen. Haben wir die auch untereinander korreliert in der Auswertung oder ist das hier auch so?
Das ist tatsächlich schwierig, weil manche von diesen Messungen nicht immer passieren. Also wenn jemand eine Website aufmacht, gibt es ein Largest Contentful Paint. Vielleicht drückt die Person nie eine Taste. Vielleicht gibt es gar kein First Input Delay. Dann ist unklar, wie der wäre. Also das heißt, das ist immer nur ein Tritt vielleicht in der Zukunft auf oder tritt oder ist vielleicht schon passiert. Gibt es ja auch nur einmal. So. Und der kumulative Layout Shift, den kriegen wir irgendwann vielleicht, wenn ein Vorgang abgeschlossen wurde und bis dahin nichts abgestürzt ist. So, das ist das, also das heißt, es ist schwierig und den kumulativen Layout-Shift können wir auch mehrmals kriegen. Wenn zum Beispiel jemand einen Tab reinwechselt und rauswechselt und reinwechselt und rauswechselt, dann ist immer so, nichts hat sich verschoben, vielleicht hat sich was ein kleines bisschen verschoben. Und dann, also, und genau, das heißt, wenn es den mehrmals geben kann, ist, also, es wäre spannend vielleicht, das anzugucken, aber ja, es ist nicht ganz einfach. Cool.
Wie messen wir das eigentlich? Das ist alles JavaScript, das wir da laufen lassen haben, messen wir das serverseitig?
Das messen wir im Client mit APIs, die moderne Browser haben. Also du kannst einen modernen Browser fragen, wie lange das dauert mit JavaScript, was zu laden. Und kannst dir diese Daten angucken und das Gleiche kannst du auch für Reaktionszeiten und diese Verschiebungen machen. Das ist tatsächlich auch, was die Web Vitals Bibliothek macht. In den DevTools von so einem Browser kann man das auch live mit angucken. Ich kann mir vorstellen, ich bin mir nicht sicher, ob das, also nee, ich weiß es sogar, glaube ich. Die DevTools benutzen eine ähnliche API, aber sind nicht JavaScript, denke ich. Also, sondern die sind, zumindest im Fall von Chrome, wo, also den Source Code dazu kann man sich auch angucken, da ist es in C++ drin. separat, aber es benutzt halt dieselbe API und die Messergebnisse sind schon die gleichen, die da rauskommen.
Hier vorne war noch eine Frage, die war glaube ich zuerst. Und da hinten können wir noch hin.
Ja, ich habe ja schon was gefragt, wo Sie gerne
vortreten. Okay, dann, wenn die Frage sich erledigt hat.
Wie wir mit einer Messabfrage eigentlich unsere Zeit, die wir erreichen wollen, eigentlich beim schlimmsten Fall selbst zerstören?
Ja, wenn wir Pech haben. Also das ist ein wichtiger Punkt. So eine Messung verändert, was wir messen. Ne? Also in Gedanken, mein Lieblingsbeispiel ist so ein Ding, wo das so ein, es gibt so einen Teich und hier ist eine Straße, die geht so lang und wir wollen rauskriegen, ob sich das nicht lohnt, hier eine Brücke zu bauen. Weil manchmal ist hier Stau, vielleicht, wissen wir nicht genau. Und was dann gemacht werden kann ist, man hält hier die Autos an und hält sich hier wieder an und misst. Aber durch das Anhalten und Nachfragen und so könnte sich ein Stau bilden, der sonst nicht da wäre. Und dann bauen wir eine Brücke, die niemand haben will oder muss, um den Stau. Genau, also so ein Ding geht, ist ärgerlich. Ich würde sagen, die Hoffnung könnte sein, dass die Zeiten, die man braucht, an der Stelle vielleicht klein genug sind, aber. Ja? Ja, vielleicht ist es eine sehr schnelle Webseite einfach. Ja, genau. Genau. Idealerweise sollte das alles sehr flink passieren. Aber ja. Idealerweise ist auch nur ein anderer Weg, um hoffentlich nicht zu sagen. Also von daher. Ja, genau. Eben. Mit WebAssembly schwuppt das ja vielleicht auch. Wenn wir es geladen haben erstmal, ja.
Wenn man so etwas hat wie so einen Toast, also so eine Notification oder sowas, ein Toast wäre von unten, aber es sind ja noch die von oben und so weiter, zählen die auch schon als Verschiebungen?
Wenn sie von alleine passieren, ohne dass jemand was geklickt hat, wenn ich mich richtig entsinne, ist das so ein halbe Sekundenfenster. Also du hast in Java, im Browser gibt es eine halbe Sekunde gratis nach einer Nutzerinteraktion, wo wir machen dürfen, was wir wollen. Und wenn wir aber aus der halben Sekunde rausfallen, dann zählt es dazu.
Ja, das ist halt Sinn, weil man ja auch sowas eigentlich nur so als Bestätigung, dass
es genau, klappt. Genau, genau. Und die Dinge, wenn wir nicht trödeln in der Software, so, dann klappt das vielleicht und dann kommt man damit davon. Und dann ist ja auch ein Feature, ne? Leute kriegen Feedback, sie haben was gemacht, sie erwarten ja sogar, dass sie Feedback kriegen. Ja, genau. Cool. Vielen Dank. Dann ist es das, glaube ich, einfach. viel Spaß noch auf der Nuke.